Okay. Es wurde ja schon angesprochen, dass wir den vorletzten Gottesdienst hier hatten. Und da waren die Kinder schon aktiv und so. Und dann hatten wir Gesprächsgruppen, ihr erinnert euch vielleicht, über die Lieblingsgeschichte von euch. Haben wir so kleine Gruppen gebildet und jeder konnte sagen, welches so seine Lieblingsgeschichte war. Aus dem Märchen oder aus der Bibel und warum. Und das war ganz intensiv, glaube ich. Auf alle Fälle haben wir uns als Kleingruppe danach noch getroffen, so zum Essen, und haben darüber geredet. So, was wurde bei euch in den Gruppen erzählt? Und was für mich total interessant war, war, dass 5 gesagt haben, also bei uns haben mehrere gesagt, die Lieblingsgeschichte und Person aus der Bibel ist die Person Esther. Ja, genau so haben die auch bei uns reagiert, weil manche wussten gar nicht, Esther in der Bibel? Keine Ahnung. Es war interessant, manche hatten überhaupt keine Ahnung, wer das überhaupt ist und dass es überhaupt sowas in der Bibel gibt, diese Person Esther. Und manche hatten anscheinend, oder etliche hatten wohl gesagt, hey, das ist meine Lieblingsperson. Und ich muss auch sagen, ich habe noch nie über Esther gepredigt in der Bibel. Und da habe ich gedacht, diese Lücke müssen wir heute schließen. Also, und vielleicht wird es ja für den einen oder anderen selber auch zu einer Lieblingsgeschichte oder liest sie nochmal zu Hause. Und wenn nicht, dann auf alle Fälle sagt er schon mal, ah, seit heute weiß ich, die Geschichte steht auch in der Bibel, okay? Und wir gucken uns das jetzt mal so ein bisschen an. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz spannende Geschichte für uns ist. So ein bisschen zum geschichtlichen Hintergrund, weil das muss man wissen. Zum geschichtlichen Hintergrund, also wann spielt diese Geschichte, was heißt spielt, wann hat die sich ereignet? Ja, vor so ungefähr 2500 Jahren. Ah, das ist natürlich lange hin, oder? Also 1000 Jahre sind schon unglaublich viel, 2000 noch mehr, 2500, wow. Ja, also es ist eine ganz, ganz alte Geschichte. Damals war der Perserkönig Xerxes oder Ahasveros, je nachdem, in welcher Sprache man diesen Namen ausgesprochen hat, das war der Regent, das war der König, das war ein Weltherrscher. Also das können wir heute kaum mit lebenden Weltherrschern vergleichen. Wir haben also über ganz Indien, Afghanistan, Iran, Irak, also bis nach Israel, also bis zum Mittelmeer, fast nachher bis nach Griechenland. Also muss man sich mal vorstellen, Griechenland bis nach Indien. Ist das groß? Ohne E-Mail-Verkehr, ohne Autobahn hat er geherrscht. Also unglaublich. In dieser Zeit spielt das. Dieses Ereignis, der Ort, an dem sich dieses Ereignis ereignet, ist das sogenannte damalige Susa. Susa, das war eine Stadt, das war die Sommerresidenz des Königs. Also es gab so 3 Königsstädte damals von dem Xerxes. Ganz interessant, ne? Und seine Sommerresidenz war in Susa und dort findet das Ereignis statt. Das wäre das heutige Afghanistan, ne? Also so muss man sich das so, nein, stimmt nicht, das heutige Iran. So muss man sich das vorstellen. Also Grenze Irak, Iran, aber liegt noch im Iran dran. Also wenn man sich das mal vorstellt, ist schon alles ziemlich weit weg, ne? Und trotzdem steht es in unserer Bibel alles drin, diese ganzen Geschichten. So, es gibt so ein paar Hauptpersonen in der Geschichte. Das ist einmal Esther. Esther ist eine Jüdin, ist übrigens ein Flüchtlingskind. Also Thema Flüchtlingschaft ist ja nun top aktuell. Sie selber ist ein Flüchtlingskind, wurde deportiert, also kam unter eine Zwangsherrschaft und wurde von Israel, man muss sagen, verschleppt bis in heutigen Iran hinein. So, sie war vollweise. Also ob die Eltern bei der Flucht umgekommen sind oder schon vorher, keine Ahnung. Also sie ist vollweise und wird aufgezogen von ihrem Cousin. Der hat so eine Vaterrolle, muss wahrscheinlich auch ein bisschen älter gewesen sein. Damals hatten ja auch viele Kinder durchaus, da gab es auch so Altersunterschiede, das ging so ein bisschen auseinander. Und auf alle Fälle, er übernimmt diese Vaterfunktion für sie und heißt Mordechai. Also haben wir Esther, dann haben wir den Mordechai, also praktisch ihren Vater, ihren Ziehvater. So, dann haben wir noch den Xerxes oder Ahasveros, den Weltherrscher, den Persischen. Ist total spannend, wenn man sich mal in diese ganze Geschichte da reinbegibt, was damals los war. Ist unglaublich. So, und dann haben wir noch eine Person, und zwar ist das der Haman. Der Haman ist ein hoher Regierungsbeamter in der ganzen Geschichte. Und der Haman, der hat ein Dauerproblem mit dem Mordechai. Ja, also mit dem Ziehvater der Esther. der kann ihn auf den Tod nicht ausstehen. Und er bleibt aber in seinem Hass nicht bei dem Mordechai stehen, sondern sein Hass wird so stark, dass er einer der frühen Antisemiten wird. Das heißt, er plant die Vernichtung des ganzen Volkes, der Juden, damals schon. Unglaublich. Also, wenn man sich mal diese Geschichte durchliest im Alten Testament, das ist so richtig spannend. Und das ist eben die geschichtliche Situation. Das Volk Israel wurde verschleppt, verbannt, hat Niederlagen erlitten. Die geistig spirituelle Deutung ist, sie haben sich immer wieder von Gott abgekehrt gehabt. Und ein gottloser König nach dem anderen kam, der eine war schlimmer als der nächste. Und irgendwann hat Gott gesagt, nach dem, was weiß ich, 20., 25. König, so Leute, jetzt ist Schluss. Ihr hört nicht auf mich, wer nicht hören will, muss fühlen. Ne? Kennt ihr das? Ja. Jetzt geht's in die Verbannung. So, das ist so die geistliche Deutung. Und sie kommen in diese Verbannung hinein, werden zwangsverschleppt und müssen nun in fremder und auch feindlicher Umgebung lernen, ihren Weg zu finden. Also bei der heutigen Asylantenproblematik ist noch ein bisschen anders, weil die sind ja nicht zwangsverschleppt, aber man kommt so ein bisschen rein. So sind die Situation, und das war damals, gab es das auch schon, und heute gibt es das leider immer noch, und das wird es immer geben. Traurig, aber wahr. So, jetzt geht die Geschichte los. Also, die Geschichte ist, Esther, diese Vollwaisin, ja, dieses jüdische Mädchen, diese Asylantin, wird Königin, unglaublich, die wird Königin des persischen König Xerxes. Das müsst ihr euch mal durchlesen, wenn ihr Lust habt, wie das passiert. Das ist unglaublich. Also man denkt immer, was? So, aber es ist wirklich so, sie wird die Frau Nummer 1, ja? die Königin von Xerxes. Und dadurch bekommt sie nachher die Möglichkeit, als der Haman diese Vernichtung der Juden plant, bei dem König für ihre Juden, also für ihr Volk und für sich selber, auch für ihr Volk, einzutreten und zu sagen, Mensch, hallo, ne, nicht vernichten und so weiter. Jetzt muss man sagen, ganz so einfach war das nicht, weil sie kann diesen Vorstoß, diese Bitte dem Xerxes gegenüber eigentlich nur machen, indem sie ihr Leben dabei riskiert. Weil das war so, der Xerxes, der war dermaßen mächtig, da durfte nicht mal die Königin einfach mal so sagen, hallo Schatzi, wie sieht's aus, ich habe ein kleines Anliegen. Ging nicht. Sondern man durfte eigentlich, das war so ein Weltherrscher, durfte man nur kommen, wenn man eigentlich gerufen wurde. Und jetzt könnte man denken, naja, komm, wird doch nicht ganz so heiß gegessen wie gekocht oder so. Wenn man so die ganzen Vorgeschichten schon liest, merkt man also, wenn der so eine Laune hatte, dann musste ein ganzes Volk dran glauben. Das ist unglaublich. Ja. So, von daher ist es wirklich unter Bedrohung ihres Lebens, wagt sie diesen Vorstoß, aber sie kann es natürlich machen, weil sie die Frau des Königs überhaupt ist, sonst käme sie da überhaupt nicht ran. Und sie findet dort Gehör und Gnade. Und jetzt muss man sagen, jetzt wendet sich das ganze Blatt. Der Haman, der die ganze Verschwörung, die Vernichtung da geplant hat, der wird schlussendlich selber hingerichtet. All diejenigen, die die Verfolgung schon mitgeplant hatten, werden auch alle hingerichtet. Das ist unglaublich. Und der Mordechai, also gegen den es auch noch mitging, ne, weil der Haman ja immer diese Rivalität hat mit dem Mordechai, der wird zum obersten Staatsdiener, zum obersten Minister. Also ist Happy End. So, ne, eine Riesennummer, die ganze Geschichte. Ja, so, was ist, und das interessiert uns jetzt ja so ein bisschen, was ist die Botschaft dieses Esther-Buches? Und da muss man oft fragen, sag mal, was ist eigentlich das Besondere? Es gibt ja viele biblische Geschichten, Erzählungen, und all ihr, die ja mal in der Bibelwerkstatt wart, ja, wir haben letztes Jahr so eine Bibelwerkstatt durchgeführt, unter anderem Geschichtserzählung, wie geht man damit um? Ja, ihr kommt jetzt hoffentlich so ein bisschen ins Thema rein. Hier fragt man immer, sag mal, was ist das Besondere an dieser Geschichte? Es gibt ja viele Geschichten. Jetzt guckt man, was ist das Besondere? Wahrscheinlich liegt in der Besonderheit dieser Geschichte auch die Botschaft. So, und jetzt macht man eine ganz verblüffende Entdeckung. Aber das ist ein richtig biblisches Buch. Ist nicht nur eine Geschichte, sondern dem werden richtig, also das ist ein eigenes Buch, also ist nicht irgendwie im Königbuch eingefügt, diese Geschichte, sondern es ist ein eigenes Buch, eine eigene Erzählung mit, ich guck mal gerade, 10 Kapiteln. Und in 10 Kapiteln kommt nicht einmal das Wort Gott drin vor. Ich meine, steht in der Bibel, oder? Das ist ein ganzes Buch, eine ganze Geschichte, hochgeistig, hochdramatisch. Gott kommt nicht drin vor. Ja, seid ihr erstaunt? So ein bisschen? Also normalerweise denkt man immer, steht in der Bibel so auf einer Seite 10-mal der Name Gott, ne? Oder so. Dann sagt man, ja, habe ich erwartet, funktioniert. Jetzt hast du ein ganzes Buch, liest 10 Kapitel durch, nicht einmal. Kommt nicht einmal Gott. Also Gott konnte unterschiedlich bezeichnet werden. Yahweh war einer seiner Namen, Elohim oder so. Es gab unterschiedliche Bezeichnungen Gottes. Kein einziger in dem ganzen Buch. Das ist ganz, ganz spannend. Und merkt ihr, jetzt kommen wir so langsam und denken wir, aha. Und wahrscheinlich liegt in dieser Besonderheit auch eine besondere Botschaft. Also, die Frage ist doch, jetzt muss man sich mal die Situation von der Esther vorstellen und den ganzen Juden und dem Mordechai, die dieses große Unglück erleben, muss man sich doch irgendwann fragen, wo ist Gott? Hey, das ist das Volk Gottes. Wo ist Gott? Da wird eine Massenvernichtung, ein Genozid geplant des Volkes Gottes. Ja? Haman und Hitler stehen auf einer Linie. Jetzt denkt man, wo ist Gott? Wo ist er? Der Name Gottes wird nicht erwähnt. Ich glaube, das spiegelt eine uralte Frage wider, die wir auch immer wieder haben, gerade wenn es eng wird, wenn es verworren wird, wenn wir, ja, wo ist Gott? Hey, hast du dich versteckt? Verborgen? Gibt es den überhaupt oder gibt es den gar nicht? Ja. Und ich glaube, in dieser Geschichte ist eine wesentliche Botschaft, immer, Gott ist da. Nur, wir kriegen ihn nicht immer mit. Aber er ist immer, immer da. Es ist ganz interessant, wie dieses Thema noch und durch andere Aussagen im Estherbuch unterstützt wird. Ich habe ja gesagt, der Name Gottes kommt nicht in dem Estherbuch so direkt vor. Das stimmt allerdings nicht ganz. Ja, wir steigen so ein bisschen ein, so in biblische Lehre, das tut ja auch mal ganz gut, ne? Der Name Gottes das ist ja Hebräisch. So. War mit 4 Buchstaben, jetzt ist der ein bisschen ineinander geraten hier, das ist eigentlich ein Buchstabe. Yahweh. So, ne? Das nennt man Tetragramm, ne? Das ist eigentlich so ein Name Gottes, der immer wieder im Alten Testament vorkommt. Das ist so ein Buchstabe, das ist ein zweiter Buchstabe, der kommt hier auch nochmal drin vor, Yahweh, ne? Und das ist so das W, was wir sagen würden. So, ne? So, das ist das Yahweh. Jetzt ist es folgendermaßen, dieses Wort als Ganzes komplett zusammenhängend, so in der Form kommt nicht vor. Aber 4-mal in dem ganzen Buch kommen die Buchstaben in einer gewissen Reihenfolge auf unterschiedliche Worte verteilt vor. Jetzt muss man sagen, wir kennen, das kann man schlecht im Deutschen wiederholen, aber wir kennen ja auch Wortspiele. Ne? Das sind sprachliche Stilfiguren, zum Beispiel Milch macht müde Männer munter. Ne? Habt ihr schon mal gehört? Ne? Das klingt schon so, war ein Werbespruch, ne, von Müllermilch. Ne? Das nennt man eine Alliteration übrigens. Das ist eine Stilfigur, da wird eine Lautmalerei betrieben. Immer die gleichen Buchstaben, immer gleiche Laute. Das ist eine Stilfigur. Da gibt's in jeder Sprache gibt's ganz viele Stilfiguren. So. Jetzt gibt es so eine Stilfigur, da werden Buchstaben genommen, aber auf unterschiedliche Sätze oder Worte verteilt, aber immer in eine Reihenfolge gebracht, aber sie werden eben verteilt. Und hier dieses Yahweh, das finden wir 4-mal, diese Buchstaben sind verteilt, man nennt das Akrostichon zum Beispiel. Akrostichon ist, wenn diese Reihenfolge immer am Anfang von Worten vorkommt. Also bei einem Wort, das erste Wort fängt damit an, geht dann irgendwie weiter, das zweite Wort fängt damit an, geht dann irgendwie weiter, das dritte Wort fängt hiermit an, geht irgendwie weiter, das vierte Wort fängt hiermit an. Das Ganze kann auch rückwärts laufen, das nennt man Telestichon. Das sind die gleichen, das gleiche Ding, jetzt nur alles rückwärts rum. Jetzt muss man sagen, jetzt wird's für uns noch komplizierter. Die Hebräer, die lesen nicht von, wie wir sagen, von vorne bis hinten. Natürlich legen die auch von vorne bis hinten. Aber bei denen ist vorne rechts. Bei uns ist vorne links. Merkt ihr, das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber die Botschaft ist eindeutig. Gott kommt sehr wohl im Buch Esther drin vor, allerdings verborgen. Und ich glaube, das ist genau die Frage, die Esther und der Mordechai und die Juden damals in ihrer Not, in ihrem Leid hatten, genau wie wir. Wo ist Gott? Wir sehen ihn nicht. Und die Botschaft ist, er ist da. Verborgen. Aber er ist da. So ein bisschen tricky. Nicht auf den ersten Blick, nicht an der Oberfläche. Das ist keine Halleluja-Happy-Clappy-Situation. Gott sei Dank gibt's sie immer wieder mit Gott. Halleluja. Ne? Wir erleben ihn, wir erleben Zeichen und Wunder und er greift ein und wir sind Feuer und Flamme und sagen, ach Gott, ist so gut. Ja. Aber es gibt auch andere Situationen. Da erleben wir ihn erstmal noch nicht so. So, und das ist so eine typische Esther-Situation und eine Mordechai-Situation und aus der damaligen Zeit. Und trotzdem ist Gott da. Ganz interessant, wie das schriftstellerisch schon angedeutet wird. So verborgen wird. Und dieser Hinweis, hey, du musst Gott suchen. Aber er ist da. Ja, glaub nicht, dass er weg ist. Also damals hätten die Juden ja sagen können, okay, wir sind nicht mehr in Israel, wir sind nicht mehr in Jerusalem, der Tempel ist zerstört. Ne? Ist doch vollkommen klar, dass Gott weg ist, oder? Weil wir Menschen denken oft in Orten. Ja? Wir denken, okay, wenn die Kirche da ist, so, da ist Gott drin. Und die Antwort ist, Gott ist verborgen. Der macht sich erstmal nicht unbedingt, er kann sich an ein Gebäude festmachen, wenn er denn unbedingt will. Muss er überhaupt nicht. Aber er ist immer und immer wieder da. Wer das so mal nachlesen will auf Hebräisch, ne, Esther Kapitel 1, Vers 20, Kapitel 5, Vers 4, Kapitel 5, Vers 13 und Kapitel 7, Vers 7, da findet man diese chiffrierte Benennung Gottes mitten im Text. Es gibt, könnte man sagen, 1001 Zufälle in unserem Leben. Ne? Könnte man denken, alles Zufälle. Ja, aber es gibt nur einen Herrn der Geschichte. Der ist immer dabei. Und das möchte uns das Esther-Buch deutlich machen. Weil wenn man jetzt die Geschichte an sich liest, merkt man, da haufen sich die Zufälle an Zufälle an Zufälle. Aber die ganze Story geht nachher gut aus. Also zum Beispiel, der Xerxes vorher ist schon verheiratet. Der hat schon eine Frau. Tja, und die hat aber irgendwie, ist in einer bestimmten Situation ziemlich launisch. Hat keinen Bock auf das Gehabe von ihrem Herrscher. Oh, und dann rucki zucki wird sie auf einmal abgesetzt. Damit hat sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Ups, auf einmal war die Stelle der Königin vakant. Ups. Zufälligerweise wird Esther mit ausgewählt, verschweigt aber ihren jüdischen Hintergrund. Ups. Zufälligerweise gewinnt sie das Rennen. Ja? Die Schönheitsmilch schlägt bei ihr am besten an oder keine Ahnung und sie wird zur Königin. Ups. Und so geht die ganze Geschichte weiter. So einer der Zufälle ist nachher auch, es findet eine Verschwörung statt gegen Xerxes und der Mordechai, der ist noch gar nicht in dieser Top-Position, kriegt das aber mit, diese Verschwörung und macht das offenbar. Und die Verschwörung wird aufgedeckt und der Xerxes bleibt am Leben. So, dann denkt man, so eine Randnotiz der Geschichte. Zufall, oder? Ja, wenig später hat der Haman schon die Verschwörung angezettelt gegen die Juden und auch gegen Mordechai ganz besonders. Und wie es so kommt, wie der Zufall es so will, kann in einer Nacht der Xerxes schlecht schlafen. Kennt ihr das? Ja. Jetzt will er sich beruhigen, jetzt nimmt er keinen, wer weiß, wie spannenden Roman, sondern er nimmt einfach so seine Regierungsberichte. Ne? Das ist immer, da kannst du gut bei einschlafen. So, ne? Alles, was in der Vergangenheit schon mal war, also nichts Neues oder so. Jetzt durch den Zufall liest er so seine alten, lässt er sich so seine alten Geschichten da vorlesen. Und zufälligerweise wird gerade in dieser Geschichte bei dem Vorlesen, wo der Xerxes mal gerade nicht schlafen kann, erwähnt, dass der Mordechai damals diesen Komplott aufgedeckt hat. Und da sagt der Xerxes, Mordechai, pass mal auf, das kenne ich doch. Ist nicht der Haman gerade dabei, den Mordechai zu ermorden? Bingo, tschakka. Ja? Und es kommt, wie es kommen muss. Auf einmal wird der Xerxes wach und denkt, hallo, wenn der Mordechai jemand ist, der mein Leben bisher beschützt hat, wieso soll er derjenige sein, auf einmal, der mein Leben bedroht? und es wird aufgedeckt, was die wahren Motive von Haman sind. Und ihr müsst euch das mal durchlesen, das ist wirklich spannend. Also es kommt dazu, dass der Haman dann erstmal dem Mordechai die Ehre erweisen muss, ne? weil der Xerxes sagt, du pass mal auf, mal eine kleine Fragestunde mit dir. Was soll man eigentlich mit jemandem machen, der ganz sich für seinen König einsetzt? Jetzt denkt der Haman natürlich, oh, ich bin gemeint, weil ich setze mich ja ganz für den König ein. Ja, ah, dem muss man natürlich die volle Königswürde geben und auf das königliche Pferd setzen und dem muss man königliche Gewänder angeben und dann muss man den durch die Straßen von Susa führen. Man muss ausrufen, das ist der Größte und der Beste und der Schönste. Und er sagte, hast du gut geredet. Du, ich habe gerade gelesen, dass der Mordechai mir mal die Ehre gegeben hat und der ist nie dafür belohnt worden. Weißt du was? Du kümmerst dich drum, du führst das Pferd, dass der Mordechai. Also es gibt so einen biblischen Spruch, der heißt, in der Bibel steht, wer anderen an eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, gibt es im Deutschen auch. Aber es kommt aus der Bibel, der Spruch, auch interessant, ne? Was alles in der Bibel drin steht. Und genau das passiert. Also es sind tausend und eine Zufälle. Man könnte immer denken, tja, wieder ein Zufall, wieder ein Zufall, wieder ein Zufall, wieder ein Zufall. Und nachher denkt man, als nachher Esther ist Königin, Mordechai kriegt den ersten Platz, Haman wurde vernichtet, alle anderen Feinde sind auch vernichtet. Dann denkt man, aha, alles Zufälle, okay. Okay. Oder gibt es doch einen Gott, der mit unserer Geschichte und mit der Geschichte dieser Welt verwoben ist. Der taucht so verborgen in der Geschichte, aber verwoben mit der Geschichte, mit den Ereignissen unserer Geschichte drin auf und vor, und er hat seine Hände im Spiel. Wir merken es oft nicht. Wir sind blind und blöd. Aber er ist mit drin. In Kapitel 4 gibt es ein ganz interessantes und erhellendes Gespräch zwischen Esther und dem Mordechai. Da kommt es zu diesem Wendepunkt. Also es ist offenbar, dass die Vernichtung der Juden geplant ist, dass der Haman das gemacht hat. Und in dieser Situation heißt es, Mordechai schickte Esther die Antwort, also er sagt, Mensch, du musst was machen. Und Esther sagt, oh, ich kann nicht, wenn ich zum König gehe, der bringt mich um mit so einer großen Bitte. Man kann nicht einfach so zum König gehen und so. Und der bringt mich um. Und dann sagte Mordechai, schickt Esther die Antwort, denk nur nicht, dass du im Königspalast dein Leben retten kannst, wenn alle anderen Juden umgebracht werden. Wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von woanders her Hilfe und Rettung kommen. Ganz interessant. Er sagt nicht, dann wird Gott von, das Wort Gottes kommt mir gar nicht drin vor. Es wird von woanders her. Was ist von woanders her? Es ist genau die Frage, wo ist Gott? Wo ist er denn? Dann wird von woanders her Hilfe und Rettung kommen. Aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist? Wer weiß, ob deine und meine Lebensgeschichte bei all den Zufällen, die drin sind und Eigenartigkeiten, nicht einen ganz tiefen Sinn Gottes hat. Wer weiß? Wer weiß, ob die Handicaps, die du hast und die ich habe, die Bedrohung, der Erfolg, die Möglichkeiten, die Chancen, die wir haben, wer weiß, ob das nicht genau die Hand Gottes ist in unserem Leben? Und wir haben keinen blassen Schimmer davon, weil er irgendwie, aber er ist mit drin, er ist mit verwoben. In diesen geschichtlichen Ereignissen hat er seine Finger mit drin, genau wie in diesen Worten sein Name drin vorkommt und man aber den Namen nie als Ganzes lesen kann. Da ließ Esther Mordechai die Antwort bringen, geh und rufe alle Juden in Susa zusammen, haltet ein Fasten für mich. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, auch nicht bei Nacht. Und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Wo ist Gott? Die Antwort ist, Gott ist bei den Menschen, die an ihn glauben. Ist das nicht unglaublich? Gott ist nicht in Tempeln, in Gebäuden. Gott ist nicht in irgendwelchen Ordnungen zu finden oder Riten. Er kann da reingehen, ja, aber er ist da, wo Menschen, wo du und ich, unser Vertrauen, was wir haben. Wir können entscheiden, möchte ich dem vertrauen oder dem vertrauen. Das ist keine Leistung. Ich kann wählen. Und die Esther, die sagt, ich wähle jetzt Vertrauen auf Gott. Und wenn ich umkomme, komme ich um. Da ist Gott. Wenn wir Gott vertrauen, ist er da. Ist es nicht unglaublich? Und da müssen wir nicht fromm rumlabern. Wir müssen nicht den Namen Gottes 5-mal im Gebet aussprechen. Ist überhaupt nicht nötig. Es geht nicht darum, fromm zu tun, sondern das Fromme zu machen. Es wirklich zu tun. Und das macht Esther super. Ne? Sie macht eigentlich alles richtig. Sie sagt, komm, wir fasten und wir beten. Der Name Gottes wird hierbei nicht erwähnt. Man könnte sagen, aber es ist vollkommen klar, in welche Richtung sie das macht. Sie ist bereit, ihr Leben für andere einzusetzen. Ist das göttlich? Natürlich. Wir sind doch nicht für uns selber auf die Welt gekommen. Wenn Gott uns auf diese Welt gesetzt hat, dann immer um ihm die Ehre zu geben und in seinem Namen andere Menschen zu dienen, die bedroht sind, bedrängt sind. Die Kinder, die Flüchtlinge, die Alleinstehenden, die Kranken, die Armen, die Reichen, aber Verirrten. Nicht für uns. Sie macht es genau richtig. Sie ist bereit, ihr Leben zu riskieren. Aber auch mit einem großen Zweifel. Wenn ich umkomme, komme ich um. Also Glaube, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, hat ganz wenig mit Gewissheit zu tun. Wir denken oft, Glaube, da muss ich ja, wenn ich glaube, dann stehe ich wie ein Fels in der Brandung. Dann ist mir aber auch alles so bis in die Zehenspitzen klar. Die Geschichte von Esther und von anderen beweist uns, nee, Glauben hat oft was mit Unsicherheit zu tun, weil ich muss Risiken eingehen. Und ein Risiko kann mir Angst einjagen. Kann mich sehr unsicher machen. Sie sagt, wenn ich umkomme, komme ich um. Vielleicht komme ich um, vielleicht hilft Gott doch nicht. Kann sein. Dann komme ich eben um. Aber sie ist bereit, dieses Risiko einzugehen. Glauben, wo ist Gott bei den Menschen, die glauben? Was heißt es denn zu glauben? Zum Beispiel Risiken einzugehen. Anderen Menschen zu dienen. Auch unter Einsatz meines Lebens, meiner Bequemlichkeit. Ich bin bereit. Ich bin bereit zu fasten und zu beten. Ich bin bereit, das in Gemeinschaft zu machen. Ne? Sie sagt, hey, sag allen Juden in Susa Bescheid, dass sie für mich mitfasten und beten. Sie sagt nicht, ja, ich, Esther, die Königin, ich krieg da schon auf Rille. Ja? Sondern sie fügt sich in Gemeinschaft ein. Sie sagt ihren Dienerinnen Bescheid, dass sie mit ihr fasten und ihnen. Sie redet nicht unbedingt fromm daher, aber sie macht das Richtige. Sie lebt fromm in geistlicher Gemeinschaft, gibt sich da ganz rein, ist bereit, auf Mordechai zu hören, zum Beispiel Rat anzunehmen, ja, sich einzugeben. Sie respektiert auch die menschlichen Ordnungen, auch interessant. Sie sagt nicht, Xerxes, der Idiot oder so. Nee, das ist eine menschliche Ordnung, über die sie sich aufregen könnte, über die Maßen und könnte sagen, oh, ist doch unmöglich, so ein König und so. Aber sie gibt sich irgendwo rein. Stellt sich auch da drunter und sagt irgendwie, hey, das ist auch eine Ordnung Gottes und die hat auch Grenzen. Ja, aber in dem Fall erkennt sie das erstmal an. Sie macht total vieles richtig, weil sie nicht erstmal fromm daherredet, sondern sie lebt fromm. Jesus sagt mal später, ne, nicht diejenigen, die immer Herr, Herr sagen, kommen ins Himmelreich, so, ne, sondern die meinen und den Willen des Vaters getan haben. Merkt ihr? Da haben wir genau die gleiche Linie. Die kommen rein. Also wir haben so ein paar ganz interessante Botschaften. Die erste Botschaft ist, Gott ist da. Verwoben. Manchmal so inkognito. Unerkannt. Aber er ist immer da. Bei Gott gibt es nicht diese Zufälle. Er ist damit drin. Und vielleicht sind die Möglichkeiten, die wir haben, Möglichkeiten, die er vorbereitet hat. Was sind deine und meine Möglichkeiten? Wo du merkst, durch die Tür könnte ich jetzt durchgehen. Es wäre eine neue Tür. Und er sagt, hey, geh durch. Ich habe sie vorbereitet. Mach. Wo ist Gott? Nicht in Jerusalem, nicht im Tempel, sondern da kann er sein, aber er ist vor allem bei den Menschen, die ihm vertrauen. Und es wird noch gezeigt, was es heißt zu vertrauen. Nämlich nicht fromm daherzuschwätzen, sondern fromm zu leben. Willen Gottes zu tun. Da kann einem ganz schön mulmig bei werden, wenn man so davor steht. Der Esther wurde auch sehr mulmig. Und ich kann mich immer wieder an das Gefühl, weil das hört nie auf. Es ist nicht einmal irgendwie, ja, mit 18 Jahren habe ich geglaubt, da bin ich zum Glauben gekommen und seitdem alles paletti. Sondern irgendwie mit jedem neuen Halbjahr, mit jedem Vierteljahr, mit jedem Jahr gibt es neue Herausforderungen. Und es fühlt sich immer gleich unsicher an und risikobehaftet und ich sehe Gott nicht unbedingt, aber habe das Gefühl, ich soll gehen.
Vielleicht kennst du das auch. Esther ist so eine Einladung an uns alle zu sagen, hey, mach es. Es lohnt sich. Es ist ein tolles Leben. Okay. Ich weiß nicht, ob jemand noch so seine eigene Esther-Geschichte hat und die erzählen möchte, wo er sagt irgendwie, Mensch, da war Gott für mich auch irgendwie verborgen.
Ich habe gerade die ganze Zeit eine Kleinigkeit im Kopf gehabt. Und zwar ist das sehr, sehr lustig. Ganz anderer Kontext. Wir waren letztes Jahr irgendwann mit der Family Eis essen. In Bünde. Und dann mitten in der Innenstadt, ich weiß gar nicht, wie dieser Eisdiele heißt, da gegenüber ist ja irgendwie so ein kleiner Brunnen und so. Ne? Und wir saßen da und haben unser Eis gegessen und an uns vorbei ist eine Familie gegangen, 3 Kinder, eine schwangere Frau. Und wir haben unser Eis gegessen und aus irgendeinem Grund, also ich habe das ja damals gar nicht bewusst wahrgenommen, wir haben diese Familie registriert, mehr auch nicht. So. Und jetzt haben wir unser Eis gegessen, sind dann wieder nach Hause gefahren, wir saßen da vielleicht maximal 5 Minuten und dann sind wir wieder weg gewesen. Und dann irgendwann komme ich hier in den Gottesdienst, ich glaube, wir haben Musik auch gemacht und auf einmal sitzen da Alex und Irina. Und ich habe gedacht, hä, Moment mal gerade, die hast du schon irgendwo gesehen. Und mir war sofort wusste ich, die Eisdiele. Das ist aber ein Dreivierteljahr her und ich habe mich, ich habe sofort gedacht, warum kannst du dich an diese Familie aus der Eisdiele erinnern? Ich weiß sogar noch, was Alex anhatte. Also, und dann denke ich so, hä, das kann gar nicht sein. Ne? Und ich glaube, an dem Tag selbst habe ich mit Alex da gar nicht mehr drüber geredet, aber irgendwann habe ich ihn mal darauf angesprochen. Lustigerweise geht ihm das genauso. Und jetzt haben wir vor 2 Wochen, glaube ich, das erste Mal Kleingruppe gehabt bei Olli und Silke. Irina und Alex sind jetzt bei uns in der Kleingruppe mit der ganzen Familie, übrigens mit 4 Kindern jetzt. Ne? Das heißt, das war noch vor der Geburt. Ne? Irgendwann Frühjahr, ich weiß es gar nicht ganz genau, oder Sommer. Und dann habe ich Alex nochmal darauf angesprochen. Ich sage, wie abgefahren ist das? Mir ist das also noch nie passiert, ohne dass aus irgendwie hat das Gott gemacht, dass wir uns aneinander erinnert haben. Und das jetzt so ein, das war auch der erste Einstieg, ne? So wie du das eben gesagt hast. Man hat sofort einen Einstieg. Ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, weißt du, das klingt jetzt ein bisschen irre, aber ich habe dich vor einem Dreivierteljahr in der Eisdiele gesehen und ich war total perplex, dass du jetzt hier plötzlich sitzt. Und dann sagt er, ja, geht mir auch so.
Ja, ja. Klasse.
Also das fand ich geil. Das ist einfach ein Zufall, ja. So, wo du denkst, hä?
Super, schön, dass du es erzählst. Das sind solche Vorbereitungen Gottes, ne? Wo Gott Dinge vorbereitet. Irgendwie schon sowas, Dinge einspurt, damit sie besser in Gang kommen. Ist doch cool. Ja, vielleicht noch jemand eine Geschichte. Was er mit Gott erlebt hat. Stefan. Ganz schön. Komm, ich glaube, hier ist gut. Ich glaube.
Das ist auch noch eine ganz kleine Geschichte. Ich wusste schon seit einem Dreivierteljahr, dass ich eigentlich, oder dass wir unsere, ich habe so eine kleine Vespa gehabt irgendwie, also es ist wirklich ein schwer geistliches oder so. Also so eine Vespa und irgendwann ging es darum halt so, okay, wann verkaufen? Und ich hatte irgendwie im Kopf irgendwie noch nicht so die Freiheit irgendwie und dass Gott sagte, ja, mach das jetzt. Und ich habe dann so ein bisschen, so wie ich das gerne mache, dann ein bisschen so den Markt beobachtet und gucken, wie lange sind so Vespas drin, für was für einen Kurs verkauft man die. Und hatte ich einen relativ ambitionierten Preis, aber den hatte ich im Kopf und da wusste ich, genau den werde ich auch kriegen. Und dann hat das jetzt so ein halbes Jahr gedauert und letzten Mittwoch habe ich das Ding irgendwie reingesetzt und 2 Stunden später hatte ich es verkauft.
Wow. Timing. Stark. Ja, die Familie ist ganz glücklich darüber. Besonders glücklich. Ist doch cool, oder? Schön.
Ich bin ja ehemalig Pastor und wir haben in Südlängern gewohnt, in einem ganz alten Haus. Das war so aus den 30er Jahren und das ist innerhalb von einer kurzen Zeit uns unter dem Hintern weggebrochen. Wir haben, damals war meine Frau depressiv, wir haben unseren Sohn, der hatte den 28. August Geburtstag. Und kurze Tage vor dem Geburtstag sind bei uns, ist der Keller eingesackt. Und die ganzen Wände waren brüchig. Und in dieser Kellerwand waren Gasleitung, Strom, alles. Und wir mussten dann innerhalb von kürzester Zeit uns um etwas Neues bemühen. Dazu kam, dass ich zu dem Zeitpunkt in der Stadtmission in Bünde als Pastor angefangen war. So, und dann stand ich da vor der ganzen Situation, hatte eine Familie, zwei kleine Jungs, meine Frau krank, neue Arbeitsstelle und ja, irgendwie schnell eine Wohnung kriegen, irgendwo hinkriegen. Und dann habe ich also innerhalb von kürzester Zeit versucht, irgendwo eine Immobilie zu finden. Wir hatten überlegt, ach, wir mieten was wieder an, wir wollten ein eigenes Haus wieder haben. Haben auch gesagt, eigentlich haben wir das Geld nicht, um irgendwie mal was zu kaufen. Haben nie gespart, alles war nicht da. Und in dieser Zeit war das so, dass ich immer wieder, dass die Eigenheimzulage sollte zum Jahresende gekündigt werden. Die sollte es nicht mehr geben. Und ich habe mich eigentlich dagegen gesträubt, was zu kaufen. Weil wir gesagt haben, die Rahmenbedingungen sind gar nicht da. Aber immer wieder war das so, dass Gott uns darauf hingewiesen hat, gesagt, kauft, kauft. Wie soll das möglich sein? Geht gar nicht. Aber es war interessant, die ganzen Mietwohnungen, die Häuser, die wir anmieten wollten, die waren preislich von den Mieten her viel zu hoch. Es war einfach tatsächlich günstiger, was zu kaufen. Die Eigenheimzulage und alles war günstiger. Und dann hat unser Schwiegervater uns mit Geld noch unterstützt. Und dann stand ich nur, das war klar, okay, wir sollen was kaufen. Aber bitteschön, wie, wo, wann? Und dann unter Druck. Wir mussten schnell raus aus dem Haus. Und dann habe ich alle Immobilien durchgeguckt, Makler, alles Mögliche. Und ich konnte nichts finden. Häuser angeguckt, total verbaut oder ganz kompliziert. Und dann hatten wir uns für ein Objekt entschieden. Das waren zwei Häuser, Reihenhäuser, die in den zwei, die fertiggestellt werden sollten. Die sollten aber erst im März kommenden Jahres fertig werden. Waren auch viel zu hoch. Und ich habe gesagt, Herr, ich muss, die wollten jetzt, dass wir uns bis nächste Woche entscheiden. Mittwoch sollten wir uns entscheiden. Ich sage, Herr Jesus, jetzt habe ich hier aber echt Druck. Es muss schnell gehen. Und ich, wenn du mir jetzt nicht noch irgendwie was zeigst, ich sage, dann muss ich das machen. Und ich habe dann sonntagabends noch gebetet und so. Und am Montagmorgen habe ich gedacht, ach guck, guck doch nochmal in die gelben Seiten. Schau doch nochmal nach, ob du wirklich alle Immobilienmakler tatsächlich abgegrast hast. Und dann habe ich in den gelben Seiten reingeschaut. Und dann habe ich tatsächlich zwei Immobilienmakler gefunden, von denen ich niemals eine Anzeige gesehen habe. Und ich habe gedacht, okay, dann rufst du da mal an. Und bei dem einen habe ich angerufen. Und der sagte, ja, wir haben zwei Objekte. Kommen Sie, können Sie sich angucken. Ich sage ja, dann kommen Sie, geben Sie die gleich mal heute Nachmittag vorbei. Meine Frau ist zu Hause und wir gucken uns sie sofort an. Wir sind dann montagsabends, haben wir den Nachmittag die Immobilienanzeige gekriegt, montagsabends sind wir hingefahren, meine Frau mit einer Freundin, die haben sich das angeguckt und am Mittwoch haben wir zugesagt, wir kaufen es. Und seitdem 2003 wohnen wir in diesem Haus.
Wie schön. Prima. Lieber Vater im Himmel, du kennst genau unsere Situation und unsere Zaghaftigkeit, unsere Angst, unsere Unsicherheit. Und ich glaube, da willst du uns genau haben, weil du bist nicht der Gott der Starken, sondern der Gott der Schwachen. Du bist der Starke. Und dein Herz schlägt für uns. Und du hast es damals mit der Esther und dem Mordechai gemacht und du willst es immer wieder auch mit uns machen. Deine Geschichte schreiben. Und du bist mit unserer Geschichte verwoben, mittendrin. Trotzdem erkennen wir dich nicht immer, aber du bist da. Und du setzt alles dran, dass unsere Geschichte gut ausgeht. Vielleicht nicht nach menschlichen Maßstäben, aber nach deinen Maßstäben immer, in alle Ewigkeit. Wir danken dir, dass du so mit uns umgehst. Und wir bitten dich, dass wir die nächste Etappe gehen mit dir. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum hundertsten Mal. Lass uns nicht stehen bleiben. Dass wir immer wieder mit dir rechnen, dass du da bist. Dass wir immer wieder nicht nur fromm reden, sondern das Fromme machen. Die Gelegenheiten, die sich bieten, dass wir reingehen und sie tun. Dass wir diese Risiken bereit sind, einzugehen. In dieser Hoffnung, dass du dich als der Sieger und Stärkere und der Heiland, der Retter erweist. Für uns und für andere, für die wir es machen. Segne uns. Gib uns deinen Frieden. Lenke unsere Gedanken. Gib uns den Mut, den wir brauchen. Gib uns die Partner, mit denen wir beten und fasten können, wenn es sein muss. Dass wir es nicht alleine denken, bewältigen zu müssen, sondern in Gemeinschaft mit deiner Familie, mit deinem Volk. Danke, dass du mit uns gehst. Amen.